Unerhört, der Nordsachsen-Podcast.
Herzlich willkommen heute auf Schloss Hardenfels zu einer neuen Folge von Unerhört, der Nordsachsen-Podcast. Heute soll es um ein sehr aktuelles Thema, welches den Landkreis Nordsachsen prägt und auch in den nächsten Jahren sehr beeinflussen wird, gehen. Mein Name ist Carsten Graf und ich möchte mit meinen Gästen heute über das Thema Regionalität und regionale Wertschöpfung sprechen. Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die Klimakrise führten zu einem Paradigmenwechsel. Lieferketten, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit müssen neu gedacht werden. Das Regionale rückt in den Fokus. Wie können Rohstoffe und Produkte, die in der Region hergestellt werden, stärker in Wert gesetzt und die Menschen vor Ort dafür sensibilisiert werden? Zu diesem Thema möchte ich heute mit Herrn Harzer, Frau Harzer-Schiemann, Herrn Pfennig und Herrn Koch sprechen. Ja, vielleicht stellen Sie sich alle erstmal selbst ein wenig vor.
Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Nadja Harzer-Schiemann. Ich arbeite seit 2005 in der Hofmolkerei. Bin auch in Torgau aufgewachsen, das Studium in Dresden abgeschlossen, aber dann relativ schnell wieder zurückgewechselt in die alte Heimat. Genau, und da bin ich jetzt, wie gesagt, seit 2005 im Unternehmen und mit meinem Vater und meinem Bruder zusammen führen wir halt die Hofmolkerei.
Ja, ich möchte hier anschließen. Mein Name ist Nils Harzer, schon vorgestellt als Bruder. Ich bin seit 2011 im Unternehmen tätig und beschäftige mich mit dem Anbau sozusagen, der Futterproduktion, und gemeinsam leiten wir die Geschicke der Hofmolkerei.
Ja, David Pfennig aus Urschatz. Wenn ich sagen oder beschreiben muss, was tun wir am besten, sage ich unsere Vision. Die bedeutet, wir bringen gesundes und nachhaltiges Bauen in jedes Haus. Und das Ganze machen wir mit unserer Firma Pfennig Bau, die es seit 2004 gibt. Da sind wir im Sachsenraum unterwegs. Machen dort Einblasdämmung mit Zellulose und verschiedenen anderen Materialien. Lehmbau, Denkmalpflege, Denkmalsanierung sind so unsere Schwerpunkte. Im Neubau sind wir dort eher weniger. Dazu kommt die Firma Baunativ. Das ist ein Baustoffhandel, der sich dem Handel mit nachhaltigen, hochwertigen Bau- und Dämmstoffen verschrieben hat. Also Farben, Öle, Naturbaustoffe im Allgemeinen. Und in dritter Rolle bin ich heute hier für den Naturbaucampus e.V. Das ist in Bildungswerk für nachhaltige Entwicklung aus Urschatz, wo wir uns dem nachhaltigen Bauen verschrieben haben, was auch im Kreisentwicklungskonzept mit vorkommt und wo wir dort als Verein die ganze Linie ein Stück weit vernetzen wollen, die ganzen Menschen miteinander vernetzen wollen und auch nachhaltiges Bauen nach vorne bringen, weil das ein ganz großer Punkt ist bei uns in der Agenda.
Hallo, ich bin der Karl Koch, ich bin Landwirt aus dem Kreis Nordsachsen, vermehre autochthones Pflanzgut, Saatgut und unter anderem auch noch Hanf, und dies wollen wir regional vermarkten und auch entwickeln.
Ja, also das scheinen wir unterschiedliche, aber ganz, ganz tolle Themen zu werden heute. Als erstes eine Frage vielleicht an alle in die Runde, und wir können ja so ungefähr die Reihenfolge beibehalten beim Antworten. Was verbinden Sie mit dem Thema Regionalität und regionale Wertschöpfung?
Ja, Regionalität ist für uns im Prinzip die Verbindung von der Produktion sozusagen der Futtermittel bis hin zur Verarbeitung sozusagen des Endproduktes, in dem Fall der Rohmilch, aus der wir dann Käse und Milchprodukte produzieren und diese dann auch im Raum Mitteldeutschland, also Sachsen, angrenzend auch im Gebiet Halle, verkaufen. Genau, das ist unsere Art von Regionalität, und das Ganze haben wir jetzt schon im 25. Jahr, also sind der Idee dann doch schon sehr lange nachgegangen und haben auch da verschiedene Phasen im Prinzip mitgemacht und auch gesehen, wie sich das Thema dann auch in der Bevölkerung entwickelt.
Ja, Regionalität und regionale Wertschöpfung ist für mich ein bisschen, muss ich ein bisschen getrennt betrachten. Ich habe die Geschichte einfach aus den 90er Jahren, 2004, wo ich meine Firma gegründet habe. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, die Heimat zu verlassen. Und Regionalität ist für mich einfach auch hier eine Aufgabe zu finden, eine Berufung zu finden, einen Job zu machen, der zum einen für mich ein Auskommen hat, für meine Familie und natürlich auch für die 60 Mitarbeitenden, die wir einfach drumherum noch mit haben, dass man hier regional tätig sein kann und hier vor Ort letzten Endes eine sinnvolle Aufgabe hat und nicht irgendwo in der Weltgeschichte rumgondeln muss. Das gelingt uns mit meinen Unternehmen fast immer. Nicht immer komplett, aber meist doch. Und jetzt spannend, gerade da wir im Onlinehandel unterwegs sind, sind wir regional ansässig, geben regional Arbeit, aber schaffen es natürlich, ganz Deutschland und darüber hinaus zu beliefern und das trotzdem von der Region hinaus. Wir sind zum Beispiel das Unternehmen als Handel, was den meisten Lehm in Deutschland verkauft. Das kann ich mit Überzeugung sagen. Das von Oschatz aus finde ich eine Nummer, also als Händler, ne? Nicht als Hersteller. Und jetzt kommt natürlich der regionale Kreislauf dazu und das ist eine besonders spannende Sache. Wir haben angefangen, verschiedene Produkte in Eigenmarken, also zum Beispiel Unlaved ist unsere Eigenmarke, ein ursächsisches Wort mit sehr regionalem Zusammenhang, haben wir als Marke schützen lassen und dort vertreiben wir darunter verschiedene Produkte, Farben, Öle, aber auch zimmermannsmäßige Holzböcke, so verschiedenste Sachen. Und jetzt ganz neu, deswegen freue ich mich, dass ich Herrn Koch heute hier sehe, Hanf. Wir haben von Oschatz aus eine bauaufsichtliche Zulassung für den Dämmstoff Hanf. Das bedeutet, es gibt zwei Firmen in Deutschland, die die Zulassung haben, ganz normalen Stopfhanf vom Feld zu ernten, zu vorzubereiten, zu bearbeiten und dann als Dämmstoff zu verkaufen, richtig in die Gebäude, in die Dächer, also ganz nachhaltige Kiste. Und da ist es sehr spannend, wir beziehen den derzeit noch von etwas größerer Entfernung und dort ist natürlich die Regionalität ein spannendes Thema. Mit dem Naturpark Campus gerade suchen wir, versuchen wir ein Netzwerk aufzubauen, dass wir halt es schaffen, kürzere Lieferwege zu haben, was natürlich kostentechnisch spannend ist und auch die Nachhaltigkeit dann besser berücksichtigt. Im zweiten Step haben wir bei uns auch ganz viel mit dem Naturpark Campus jetzt auf dem Schirm. Es gibt eine Biogasanlage mit Gärsubstrat als Reststoff. Es gibt ein Kaolinwerk, wo man Farben draus machen kann. Wir haben Kontakte jetzt über Naturpark Campus ins Erzgebirge zum Marmormeer, wo man also eine Farbe machen kann. Gibt es verschiedenste Ideen und das ist so diese regionale Wertschöpfung, die man dann noch erhöht, dass man halt eben nicht nur Materialien kauft und verkauft und vielleicht auch verbaut, was so das bisherige Geschäft war, sondern es auch schafft, dort im Prinzip eine Wertschöpfung vor Ort noch zu erhöhen. Das ist für uns so gerade ein ganz spannender Part und der ergänzt das und ganz runde Sache dadurch.
Ja, da merken wir schon viele, viele Produkte, viele Themen, über die wir reden können. Ja, aus Ihrer Sicht, Herr Koch, nochmal.
Ja, also Regionalität verbinde ich halt auch die regionale Wertschöpfung und halt, der, also wie gesagt, die Zusammenarbeit auch unter den Berufskollegen miteinander. Und ich denke mal, da kann in Zukunft noch sehr viel gemacht werden, auch bezüglich Entwicklung von Produkten, wie der Fennig auch gerade gesagt hatte. Da ich ja auch verschiedene alte Kulturpflanzen anbaue oder autochthones Saatgut, ist da viel Wissen auch in den letzten Jahren verloren gegangen. Und ich denke mal, da gibt es noch einiges an Potenzial, was man da machen könnte. Und gerade auch wie die Vermarktung von Hanf ist halt auch politisch, finde ich, werden einen auch schon einige Steine in den Weg gelegt, wo was halt noch nicht ganz einfach ist, wo eigentlich noch viel Gesprächsbedarf besteht. Und das wird halt quasi prinzipiell immer alles mit Drogen verbunden und berauschend. Und so ist es nicht. Und das ist eigentlich ein super Material oder super Ausgangsprodukt, wo man wirklich viel draus machen kann. Und da, denke ich mal, finden wir uns jetzt heute auch mal zusammen und kann man viele Sachen miteinander besprechen.
Ja, das klingt doch gut. Da können wir in einem berauschenden Podcast den Leuten heute einfach mal näher bringen, dass Hanf nicht unbedingt immer was mit Rausch zu tun haben muss. Das wird spannend. Frau und Herr Dr. Harzer, Ihr Unternehmen, hatten Sie schon gesagt, gibt es ja nun schon 25 Jahre. Vielleicht mal so ein bisschen ein Einblick für unsere Zuhörer, wie die Anfänge der Hofmolkerei in Bennewitz so waren.
Das müssen wir noch mal klarstellen. Also wir sind beide keine Doktor. Unser Vater hat einen Doktortitel. Genau. Die Molkerei wurde 1999 gegründet, war eigentlich ein Weg dahin. Nach der Wende ist der Vater immer viel in Breisgau unterwegs gewesen, hat dort sich kleinere und größere Direktvermarktungen angeschaut und kam dann eben auf die Idee, hat ja schon jahrelang Milch produziert, einfach aus der Milch was zu machen, den Rohstoff zu nehmen und dann Milch und Käse herzustellen. Dort im Breisgau war es ihm aufgefallen, dass eigentlich nur entweder die Joghurtschiene, die Quarkschiene oder die Käseschiene hergestellt wurde in einzelnen Firmen. Er wollte es gerne ja hier vor Ort verbinden. Deshalb haben wir ein sehr breites Sortiment. Manchmal fällt einfach wieder was weg durch die Zeit, weil es einfach nicht beim Kunden so ankommt. Aber es ist schon gerade der Käse oder so, da sind wir jetzt bei 17 Sorten. Kommt zu Weihnachten immer mal eine Sorte dazu oder einen Kundenwunsch, den wir gerne erfüllen. Genau, also ein sehr, sehr breites Sortiment. Ja, wie gesagt, 99 gegründet und nächstes Jahr, also sprich 24, haben wir dann unseren Geburtstag, 25. Das sind so die Anfänger von uns.
Okay, da gibt's was zu feiern. 25 Jahre ist natürlich heute auch eine ganz schöne
Spanne. Ja. Genau, müssen wir gucken, wie.
Schauen wir mal, brauchen Sie heute vielleicht noch nichts verraten. Wir wollen ja die Leute dann auch animieren, auch erstmal, wenn sie vielleicht die Hofmolkerei noch gar nicht kennen, sie einfach mal zu besuchen. Und das wäre ja dann ein richtig guter Anlass. Ja, vielleicht können Sie so ein bisschen sagen, knapp oder fast 25 Jahre. Was hat sich so verändert von 99 bis heute? Können Sie da gewisse Dinge rauskristallisieren oder sagen Sie, es war
also das Erste ist natürlich genau die Technik. Ne? Es wurde angefangen mit zwei Käsekessel, in dem die ganze Milch, also auch die Pasteurisierung stattgefunden hat. Peu à peu, weil man einfach gemerkt hat, es ist sehr zeitintensiv, natürlich auch sehr personalintensiv, haben wir uns eine Kurzzeiterhitzungsanlage zugelegt, genau, die natürlich auch über die letzten 20, 25 Jahre auch schon erneuert wurde. Ja, einfach viel, viel größer, viel größeres Sortiment. In der Menge sind wir jetzt ungefähr bei 6.000 bis 8.000 Liter pro Woche. Schwankt natürlich auch saisonal. Also unsere Hauptproduktionszeiten natürlich rund um die Uhr, aber der Frühling und der Herbst liegt uns natürlich am meisten, ne, mit Milch und Käse. Genau, ja.
Dann stehen wir ja kurz vor der nächsten Hochzeit sozusagen.
Ja, wir warten unter 30 oder wir lieben die Temperaturen unter 30 Grad.
Okay, na dann.
Ich weiß nicht, wie es von Hanf ist, oder?
Das werden wir sicherlich gleich hören. Herr Koch, eine Frage. Ja, Sie sind Landwirt und da muss man ja heute mal die Frage stellen, in welche Richtung zeigt aktuell denn eigentlich Ihr Stimmungsbarometer? Betrübt, motiviert, frustriert, sonnig bis heiter und vor allen Dingen, was sind die Gründe dafür? Können Sie uns ein bisschen Einblick geben?
Also mein Stimmungsbarometer im Bereich, wie gesagt, Landwirtschaft. Ich arbeite im Bereich Landwirtschaft und ich habe mein Hobby eigentlich zum Beruf gemacht. Und da kann ich immer noch sagen, ich habe alles richtig gemacht und ich bin sehr motiviert und ich bin eigentlich Optimist durch und durch. Und ich habe eigentlich einen gesonderten Zweig in der Landwirtschaft ein bisschen, also auch eine kleine Nische. Ich bin jetzt nicht der klassische Weizenanbauer oder sowas oder Futterproduzent für Tiere. Und da fühle ich mich jetzt gerade sehr wohl und das ist wirklich, ja, schön.
Aber das ist ja auch gut zu hören, ne? Also, dass man, wenn man aktuell ja auch in den Medien über Landwirtschaft spricht, hat man ja wirklich das Gefühl, dass da einfach alles nur schief läuft. Insofern ist es ja mal schön, dass auch ein Landwirt sagt, nee, eigentlich mache ich das nach wie vor gern, auch wenn es sicherlich Probleme, ja, in der Landwirtschaft gibt, aber man hat auch Möglichkeiten, hier in unseren Breiten Landwirtschaft gut zu betreiben. Vielleicht dann jetzt mal zu diesem Thema, was wir ja schon angesprochen haben, um uns ein bisschen von Ihnen berauschen zu lassen. Wie kam es denn zum Hanfanbau?
Naja, es kam mal zum Hanfanbau, da ich ja verschiedene andere Pflanzen anbaue. Also im Moment habe ich 45 verschiedene Arten im Anbau, also als Blumensaatgut. Und da habe ich halt noch eine Biofläche gehabt. Da habe ich gesagt, los, komm, machst mal noch ein bisschen was anderes, außer Kümmel, Fenchel, Koriander. Machen wir noch mit Hanf dazu, weil das eigentlich, finde ich, eine sehr nachhaltige Nutzpflanze ist. Und ich würde eigentlich noch was anderes machen, also in dem Bereich.
Ja, und vielleicht können Sie uns ein bisschen mitnehmen. Sie haben jetzt ja vorhin schon in der Einführung angesprochen, dass Sie da Probleme sehen, auch vielleicht Probleme in der Darstellung. Was wünschen Sie sich denn oder was wollen Sie den Leuten auch zum Thema Hanf mal mit auf den Weg geben, dass wir vielleicht mal ein bisschen neutraler und freier über dieses Thema reden und nicht eben immer alles nur Drogen, Drogen, Drogen und dann sind die Landwirte noch die größten Drogenanbauer. Ist ja totaler Quatsch.
Also ja, wo man Thema Hanf bezüglich der Regionalität, es fehlt ja quasi wirklich an Verarbeitungsmöglichkeiten. Wo kann ich da was absetzen? Selbst beim Saatgut, ich sage mal, ich baue jetzt nicht allzu viel an, ich baue jetzt keine 100 Hektar davon an oder sowas. Es fehlt quasi die komplette Verarbeitung, also Verarbeitungsschiene, auch bei vielen Sachen oder kleinere Chargen zu verarbeiten. Heutzutage sind die Politik hat die letzten Jahrzehnte alles immer größer, größer, größer werden lassen. Und da sehe ich halt das Problem, gerade wenn wir regional sprechen, so eine riesengroßen Anlagen, ich sage mal, die kann ja keiner mehr finanzieren oder ein Bauer nicht mehr finanzieren, da brauchst du dann quasi schon wieder richtige professionelle Unternehmen. Das ist dann wieder schon ein richtiger kaufmännischer Bereich. Und ein Bauer ist ja quasi eigentlich auch Kaufmann, aber der Beruf ist ja noch vielfältiger. Und da denke ich mal, ist ein Riesenbedarf auch an Verarbeitung und viele andere Sachen noch mit dazu.
Und da können wir ja gleich den Bogen mal spannen. Da haben wir jetzt einen Fachmann hier am Tisch sitzen, den Herrn Pfennig. Stichwort Hanf. Als Initiator des Naturbaucampus und Inhaber eines Baustoffhandels hat Hanf für Sie sicherlich weniger die Bedeutung eines Genussmittels. Welche Rolle kann regionaler Hanf in Zukunft denn beim Thema Bauen spielen und welche Chancen liegen dann vielleicht auch für unseren Landwirt Herrn Koch darin?
Da kann man einen sehr großen Bogen spannen, wirklich. Da kann ich den Podcast, glaube ich, alleine füllen, aber ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Also zum einen haben wir ganz viel Industrielobbyismus, so hart wie es klingt. Das heißt, wir haben ganz viel Normierung in Deutschland, ganz viele Vorgaben, die mitunter gemacht sind, sicherlich um eine ordentliche, gleichbleibende Qualität zu schaffen, aber natürlich auch, um den Markt irgendwo zu begrenzen. Es gibt überall Lehmgruben, theoretisch. Wir haben sehr viel Lehm, den wir vertreiben, können Sie mit Lehm in 80-90% der Fälle im Gebäude alles verputzen. Aber es gibt halt immer noch, wie hat das letztens mal jemand so schön formuliert, aus der Branche Dreck in Tüten. Auf gut Deutsch den Mörtel, der halt in Papiertüten gebracht wird, der getrocknet wird mit Zement, mit Kalk. Kalk sicherlich ein sehr hochwertiges Produkt noch dabei. Aber wir haben also was, was die Industrie herstellt. Wir haben Erdöl, was wir uns an die Fassade kleben in Form von weißem Styropor. Und es gibt verschiedenste Dämmstoffe, auch Baumaterialien, wo wir es historisch viel, viel besser wissen könnten, weil wir vor Jahrhunderten, Jahrtausenden schon mit Lehm und mit Hanf gebaut haben und es hat funktioniert. Wir haben auch mit Holz gebaut, das wissen wir noch grob, wie es geht. Aber mittlerweile gibt es ganz viel Chemie und Zutaten aus irgendwelchen Gründen, die natürlich durch Normierungen, durch verschiedenste Sachen, Vorgaben, die auch teilweise sinnvoll sind, aber den Markt natürlich auch abschotten und die Schwelle recht hoch machen, dort einzusteigen. Also gerade für den Aufwand, Hanf als Dämmstoff zuzulassen, da sind wir also anderthalb Jahre mit einer sehr engagierten Dame, die wir extern eingekauft haben, unterwegs gewesen, um den Zettel zu haben. Wir dürfen das machen. Über das Geld reden wir noch gar nicht in die Mühe dazu. Von daher, Abschottung ist das, sind die Hindernisse sind also quasi die, die da gegeben sind. Man kann relativ viel machen und es ist unbekannt. Es ist ein Verdrängnis geraten. Bei Hanf denkt jeder an das Thema. Es denkt niemand an Seile, die schon Jahrhunderte so gebaut wurden, gemacht wurden. Hanf wird heutzutage sogar in der Textilindustrie und in der Fahrzeugindustrie verwendet. Auch heutzutage schon. Das ist bloß nicht bekannt. Das sind für uns immer irgendwelche Kunststofffasern, aber auch dort gibt es das schon. Und spannend ist, welche Rolle wird Hanf beim Bauen spielen. Wir haben den Naturbaucampus in Oschatz, der neu entstehen soll, auch als bauliches Gebäude, wo man sich halt treffen kann, wo man netzwerken kann, wo man Weiterbildungen machen kann, mal bilanzieren lassen. Bilanzieren bedeutet heutzutage auf das CO2-Äquivalent, wie viel CO2 stößt ein Bau aus oder wie viel emittiert der in die Umwelt und wie positiv oder negativ wirkt das sich aus. Wenn Sie das Gebäude nehmen und komplett neu errichten, sind es ungefähr 120 Tonnen CO2, die sozusagen produziert werden würden. Also ganz normal Beton und Dämmung dran, wie man halt herkömmlich baut. Also 120 Tonnen, die Zahl muss man sich merken. Die zweite Zahl ist, wenn man es herkömmlich saniert, also mit diesen Polystyroldämmstoffen und was es da so alles gibt, kommt man auf plus 9 Tonnen. Also sanieren, eindeutig ein Faktor. Nicht mal ein Zehntel dessen. Sanieren ist besser als Neubauen, das kann man schon mal daraus hervorziehen. Und wenn Sie den nachhaltig sanieren, sprich mit Naturbaustoffen, Naturdämmstoffen und natürlich, Sie brauchen immer noch Folien und Dachbahnen, das kommt rein, kommen Sie auf minus 7 Tonnen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass wir CO2 einsparen müssen, die Emissionen begrenzen müssen, dann weiß man eigentlich, wie in Zukunft gebaut werden wird, nicht nur regional, sondern auch deutschlandweit, nämlich mit nachhaltigen Bau- und Dämmstoffen. Und diese natürlich auch mit wenig Transportwegen zu schaffen, ist natürlich eine Sache, die auch das noch verbessert. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, nicht nur einzusparen, sondern wir haben sogar die Möglichkeit, CO2 einzulagern in unseren Häusern, in unseren Gebäuden, wo wir wohnen. Und da habe ich noch nicht mal darüber gesprochen, was ich mit dem Bauwerk tue, wenn ich es mal wieder abreiße. Was natürlich, wenn ein Hanf, das ist, oder ein Holz, viel besser geht als jetzt mit einer Styroporplatte oder irgendwelchen Ziegeln. Und das sage ich als Maurermeister. Ein sehr spannender Part, wichtig ist, der Hanf, also viele andere Dämmstoffe oder andersrum, alle anderen Dämmstoffe haben Zuschlagsstoffe drin, in Form von Brand- und Schimmelschutz. Der Hanf kriegt das hin, ohne irgendwelche Zuschlagsstoffe. Und das natürlich jetzt auch mit einer bauaufsichtlichen Zulassung kombiniert, ist natürlich eine hervorragende Kiste, wo man sagen kann, damit kann ich was machen. Es ist immer noch Handarbeit, aber es ist ein hervorragendes Produkt, das funktioniert super und in Zukunft gewandt auf jeden Fall eine Sache, die ausbaufähig ist und sein muss.
Vor 15 Jahren hatte ich selber das Vergnügen, mal einen ja schon auch Enthusiasten kennenzulernen und habe den besucht in seiner Firma. Und da wollte der oder hat sich auf den Weg gemacht, einen Hanf-Lehmziegel zu entwickeln. Frage von mir, gibt es den jetzt im Handel in dieser Art und Weise schon? Weil wie gesagt, vor 15 Jahren hat man da getestet. Und dann nach dieser Frage vielleicht, dass wir es ein bisschen interessant für die Leute machen, denn wir haben ja ein bisschen den Spannungsbogen gezogen. Gibt es aus Ihrer Sicht weitere regionale Rohstoffe außer des Hanfes, die Ihrer Meinung nach noch stärker beim Bauen und Sanieren eingesetzt werden könnten?
Also den Hanf-Lehmziegel gibt es. Ich weiß nicht, ob von dem Herrn oder auch nicht. Es gibt ganz spannende Kombinationen. Es gibt zum Beispiel einen Hanf-Kalkstein. Es gibt Lehmziegel mit Hanfzuschlägen, mit Hanfschäben. Ganz hervorragende Produkte, die man auch innen hervorragend einsetzen kann, auch als Innendämmung mit allem drum und dran. Also da gibt es, was spannend sich daraus entwickelt hat, in den letzten Jahren sind Hanf-Lehmbauplatten, also Lehmbauplatten quasi, die aus Lehm bestehen, eine Armierung und dann einen Füllstoff drin haben. Da wird auch Hanf verwendet, werden auch andere Zuschlagstoffe verwendet. Das bedeutet zu sagen, der gute alte Gipskarton lässt sich mit Lehm kombinieren oder ersetzen, um es mal so zu sagen, kombinieren ist vielleicht falsch und dadurch ein deutlich besseres, das ist ja das, was ich vorhin auch sagte, wir kennen alte Baustoffe, die haben deutlich bessere Eigenschaften in Bezug auf Wohnraum, Klima, Schimmel, allgemein gesundes Wohnen, Feuchtigkeitsaufnahme. Das können die ganzen Baustoffe und Hanf, Lehm gibt es, wie gesagt, und sogar als Trockenbauplatte mittlerweile, um es vielleicht mal so zu bringen. Genau, und weitere Baustoffe auf jeden Fall. Das Thema ist natürlich, dass dort die Gesetzgebung einen Rahmen setzt. Also eine Farbe kann man durchaus herstellen und anwenden. Also man kann aus den erzgebirgischen Marmormehl zum Beispiel Sachen, man macht aus sowas dann halt eben in Kombination mit Kaolin eine Farbe oder einen Lehmputz. Ja, Holz gibt es regional, das kann man sicherlich regional einsetzen. Das wird, glaube ich, aber auch schon gemacht und da ist da nicht viel zu tun. Ich weiß, im Nachbarlandkreis gibt es ein spannendes Projekt zum Thema Strohballen, Strohballenbau. Da ist für meine Auffassung richtig viel Musik noch drin für die Zukunft, weil wenn ich es schaffe, die Strohballen mit Lehm zu verputzen und noch ein paar Holzständer dazwischen zu basteln, auf gut Deutsch, ich will das Basteln jetzt nicht negieren, ne, habe ich ein Top-Haus, das funktioniert ohne jede Zweifel. Ich muss mir bloß gucken, dass ich die handwerklichen Fähigkeiten wieder aneigne, den Leuten, die das verarbeiten, wo ich wirklich richtig nachhaltige und wohngesunde Häuser hinbekomme. Das ist spannend. Also Stroh, Holz, Lehm, alles da.
Haben wir alles da. Vielleicht auch kurze Wege. Ja, und das ist ja quasi an der Grenze zu Nordsachsen. Ne? In Leisnig, in Bockelwitz sollen diese Strohballenhäuser entstehen. Auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Schauen wir mal die nächsten Monate und vielleicht die nächsten 2 Jahre, wie sich dort auch dieses Projekt entwickelt. Ja, Sie alle 3 oder 4, die wir heute hier am Tisch haben, die 3 Firmen, zeigen, was in puncto Regionalität möglich ist. Wo sehen Sie zukünftig für sich die größten Potenziale bei der Vermarktung regionaler Produkte? Denn, tja, durch unsere Corona-Krise haben wir ja gemerkt, dass da regional vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. Und was sehen Sie für Potenziale?
Bei uns war es so, dass die Corona-Zeit eigentlich wie so ein kleiner Aufwind war. Märkte waren geschlossen, die Leute kamen, also kurzzeitig geschlossen. Die Leute kamen dann aber nach 2 Wochen, glaube ich, war alles wieder offen, wieder zu uns, haben sehr, sehr viel, sehr gerne eingekauft und haben doch schon die Regionalität geliebt oder wieder neu kennengelernt. Ne? In Torgau ist es jetzt so, dass wir auch noch, wie gesagt, ein zweites Standbein aufgebaut haben. Wir sind jetzt freitags auch immer auf dem Wochenmarkt. Das hat sich jetzt einfach so entwickelt mit einer Kombination mit dem Elbweiderind, mit dem Herrn Schneider. Ja, und wir müssen gucken, dass man eben diese Energie von den Kunden aufnimmt, immer wieder versucht weiterzuentwickeln, neue Produkte anbietet und einfach auch nicht stehen bleibt.
Ergänzend muss man natürlich sagen, dass es einfach eine Nische ist, in der wir uns bewegen, mit verschiedenen, sage ich mal, auch Stufen der Entwicklung in den vergangenen 25 Jahren. Am Anfang war es doch ein sehr begrenzter auch Absatz an Produkten. Das hat sich dann über die Jahre aufgebaut. Auch die Bekanntheit muss man erstmal erlangen, sodass die Leute eben auch sich auf den Weg machen, dann auf dem Markt eben die Sachen auch dann eben erwerben. Und so Schritt und Schritt auch den Weg der Vermarktung sich gesucht hat. Aber es ist natürlich so, dass das klassische Einkaufs- und Konsumverhalten der Bevölkerung schon irgendwo bestrebt ist, Dinge zu bündeln, dass im Prinzip die Discount-Landschaft, die sich aufgebaut hat, den Leuten einfach rund um die Uhr alles bietet und dann auch noch in der Regel auch Produkte, die eben nicht wie unsere speziell einer bestimmten Kühlkette unterliegen, sodass man eben dann das Produkt nicht nur erwerben kann, im Auto stehen lassen kann, sondern das muss dann eben auch gekühlt weiter transportiert werden, bis es eben verzehrt werden kann. Und das sind einfach auch Hindernisgründe, wo man einfach sagen muss, dass diese Entwicklung auch in der Vermarktung irgendwo eine Grenze im Prinzip erreicht und wir uns dort auch in einer Nische sehen, die auch aus unserer Sicht langfristig eine Nische sein wird. Also es wird nicht die klassische Milchwirtschaft oder die Käseproduktion, so wie sie jetzt hier auch in Ostdeutschland stattfindet, ersetzen. Einfach auch von den Umfängen und vor allen Dingen auch von den Verzehr- und Konsumgewohnheiten. Also das muss man, denke ich, sich klar machen und das gilt auch für, denke ich, die klassische Landwirtschaft, für die ich ja auch als Futterproduzent sprechen kann. Da ist ein weiter Weg. Also es ist auch eine große, wie wir schon sagten, Unsicherheit da, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird, weil die Mengen, die wir jetzt hier in Nordsachsen auch produzieren, natürlich nicht auf einem regionalen Markt im Prinzip verarbeitet oder vertrieben werden können. Es fehlt alleine schon an den Möglichkeiten der Verarbeitung in den Mengen, wie das produziert wird. Nehmen wir mal eben klassisches Getreide, Weizen, aber eben auch andere Rohstoffe. Und da ist in den letzten 30 Jahren eine Entwicklung im Prinzip hat stattgefunden, die jetzt irgendwo sicherlich auch berechtigt oder eben sicherlich auch teilweise unberechtigt in der Kritik ist, wo eben eine gewisse Verunsicherung da ist. Und da ist eigentlich die Zeit dafür zu gucken und Wege und Perspektiven aufzuzeigen, sowohl in der klassischen Produktion als auch eben in den Nischen. Und dann eben Schritt für Schritt diese Nischen auch aufzubauen. Ob nun in der Produktion von Saatgut, in der Verarbeitung von Landwirtschaftsprodukten oder eben auch in alternativen Baustoffen. Also das sind Schritte, die dann gegangen werden müssen und die können auch nicht nach einer Legislaturperiode aufhören. Also das sind Prozesse, die dauern mehrere Jahrzehnte, um all das Wissen und die Kapazitäten irgendwo wieder zu schaffen. Ja,
also hören wir natürlich auch raus, dass wir in diesem ganzen Prozess, auf dem wir uns bewegen, ja auch eben politische Stabilität brauchen und eben nicht immer den Wechsel. Der macht es natürlich den Produzenten vor Ort dann auch nicht leicht. Ja, vielleicht zum Thema Herr Pfennig.
Ja, also wir haben begonnen letzten Endes mehr oder weniger als Onlinehandel und merken halt eben, dass die Regionalität durchaus Vorteile hat, weil wir recht viel Kundschaft auch aus dem Raum Leipzig, Dresden, selbst Berlin haben, die zu uns kommen, die Produkte kaufen und das halt einfach auch anfassen wollen. Ich glaube, das ist das Wichtige, wenn man ein regionales Produkt vermarktet oder regional was tut, dass man das anfassen kann, dass man da eine Story dahinter hat und sagt, das ist jetzt nicht nur irgendwie halt das Zeugs, was da gibt, sondern da gibt es halt eine Geschichte dahinter, da gibt es Menschen, die sich darum kümmern, die das präsentieren, die das zeigen, die da was erzählen können dazu. Und das ist eine Kombination dieser Hybrid-Absatz, den wir gerade merken, dass also der regionale Verkauf durchaus auch für ein Online-Geschäft eine spannende Sache sein kann, weil halt eben die Leute natürlich auch eine Regelmäßigkeit haben, eine gewisse Treue, eine gewisse Bindung mit aufbringen bei der ganzen Sache und auch die Beratung und den Kontakt dort schätzen. Von daher denke ich, ist das die Kombination eine ganz gute, wenn ich aus unserer Sicht her sagen kann. Also natürlich ist online toll, aber regional hat das doch auch seine Chancen.
Ja, Koch, aus Ihrer Sicht, bei Ihren Produkten, die Sie anbieten, wo sehen Sie die größten Potenziale für sich in Zukunft?
Naja, allzu viele Produkte biete ich ja gerade noch nicht an, in Klammern außer das Hanföl. Aber ich denke auch, dass in Zukunft im Onlinehandel noch sehr viel möglich sein kann und wird. Selbst da ist es halt auch, dass man sich als regionale, also dass sich viele Regionale auch mal ein bisschen zusammenschließen können, damit man ein größeres Portfolio hat. Weil ich sage mal, wenn man nur ein Produkt hat, also wie jetzt, ich habe jetzt im Moment gerade nur ein Produkt in Bezug auf den, wenn wir das Hanf nehmen, obwohl ich das lieber wirklich direkt vermarkten wollen würde. So, und ich denke mal, da ist in Zukunft, muss man wirklich noch viel zusammenarbeiten. Aber das ist halt vielleicht, denke ich mal, auch schwierig. Da bräuchte, ich will nicht sagen, muss es eine zentrale Stelle geben. Das ist vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Aber man kann als Landwirt quasi, da man ja eigentlich 100% im Betrieb eingespannt ist, fehlt einem eigentlich die Zeit und manchmal auch die Kontakte und die Möglichkeiten, da noch weiter was machen, auch in irgendwelchen größeren Märkten reinzukommen oder in den Handel reinzukommen. Und dann ist ja meistens dann immer noch das Mengenproblem. Kriegt man dann die Mengen hin, was die dann haben wollen, zu der Qualität, zu dem Zeitpunkt? Da müsste vielleicht auch der Handel auch flexibler werden und auch mal ja, auch die Regionalen mit ins erste Regal mit reinnehmen.
Ja, und da habe ich ja schon konkrete Wünsche eigentlich rausgehört aus diesen Erzählungen. Herr Pfennig, genau.
Ich hätte gleich ein Angebot. Also den Online-Shop hätten wir.
Na dann können wir es ja angehen.
Sind ja hier bei einem Podcast des Landkreises, dass genau solche Themen aufgegriffen werden, vielleicht auch über die Wirtschaftsförderung. Denn da weiß ich, da ist man ja auch schon sehr, sehr intensiv in den letzten Jahren daran, Vermarktungsstrukturen auch regionaler Art aufzugreifen. Und dann ist das natürlich ein Tipp, wenn ein kleiner Hilferuf kommt, ich brauche da vielleicht noch eine Idee, dass man das auch gemeinsam mit dem Landkreis in Zukunft hier organisieren kann. Ja, vielleicht noch eine Frage so an alle in die Runde. Sie beschäftigen sich ja mit Ihren tollen Themen. Was war vielleicht für Sie so eine Initialzündung, als Sie sich auf dem Weg gemacht haben oder bei Ihnen eben dann beim Vater? Gibt es da so etwas, wo Sie gesagt haben, aus diesem wichtigen Punkt ist eigentlich Ihr Geschäft so richtig entstanden?
Ich denke, das kann man damit begründen, dass man Milch produziert, einen Rohstoff, einen hochwertigen Rohstoff, aber am Ende das Produkt, also das eigentliche Ergebnis sozusagen, kann man im Prinzip nicht in der Hand halten, das kann man nicht kosten. Und das war, denke ich mal, der Ausgangspunkt, sich da auf den Weg zu machen. Dann die klassische Verarbeitung eben auch, das ist ja ein Handwerk, dann wieder zu integrieren. Man muss auch sagen, dass es im Raum Nordsachsen, aber auch im Raum Torgau auch zu DDR-Zeiten eine breite Molkereistruktur gab. Die ist in den Umbruchzeiten um die Wende dann allerdings überwiegend eingestellt worden. Es gab also auch in Torgau, in Welsau, in Belgern gab es auch Molkereien und Käsereien, wo dann eben auch zu den Startzeiten das Personal angefangen hatte. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da bei Null angefangen haben, sondern es war vorhanden in einer anderen Struktur und ist eigentlich nur eingestellt worden in der Produktion, sodass ja, diese Milchproduktion eigentlich fortgesetzt wurde.
Ja, und das dazu noch ergänzend vielleicht, das Besondere ist eben bei uns, dass wir eben jetzt die Rohstoffmilch hatten, wie da mein Bruder schon gesagt hat, und daraus eben vielfältige Produkte machen, ne? Angefangen von der Vollmilch, der Butter, wie es bei uns eben eine Sauerrahmbutter ist, Käse, ne? Joghurt hat man im Sortiment, ist leider nicht mehr, aber es ist einfach auch sonst zu viel. Genau, also man sieht halt aus der Milch vielfältige Produkte. Was wir natürlich nicht machen, ist diese Pulverschiene, aber da sind wir einfach viel zu klein. Wir machen reinweg das Handwerk. In jeder Produktionsstufe sehen wir auch das Produkt. Wir arbeiten mit dem Produkt, eben ganz klein.
Ja, Initialzündung bei uns war es letzten Endes so, dass wir die Dämmung gesehen haben als Chance, die Zellulose-Dämmung, Einblasdämmung vor fast mittlerweile 18 Jahren. Und dort die Möglichkeit gesehen haben, ein hochwertiges Produkt zu haben, was preislich attraktiv war, womit man schnell den Leuten helfen kann, Geld und ja auch Energie einzusparen. Daraus hat sich als Pfennigbau ergeben, dass wir das Produkt kaufen mussten. Regional kam dann die Aussage, weißt du nicht, musst du gucken, wo du das Zeug sonst herkriegst. Also war halt recht schwierig, das Material zu beziehen, auch in den Mengen und auch zu Konditionen, die für uns irgendwie auch so waren, dass man sagt, das passt. Folglich gab es einen Schwager von mir, der Informatik studierte und sagte, okay, gut, probieren wir es mal übers Web. Haben wir das quasi dort gemeinsam versucht, halt eben das Material dann nicht nur selber zu benutzen, sondern eben auch zu verkaufen. Dadurch gab es dann schon die Idee, dass der Webshop dadurch entstanden ist und wir das halt einfach verkaufen. In recht ordentlichem Umfang. Das war so die Initialzündung quasi. Wir wurden dort mehr oder weniger drauf gestoßen, wenn man so sagen möchte. Im dritten Step war es jetzt beim Naturbaucampus das Thema, dass wir gemerkt haben, dass wir eine unheimlich große Netzwerkfunktion jetzt schon haben. Ne? Das heißt, wir kennen Menschen, die sich an der HDWK, die sich beschäftigen damit mit den Studierenden, die also sagen, sie kommen zu uns und schauen sich das an, was wir an Produkten haben, wie das ist. Wir machen Seminare, Weiterbildungen bieten wir an. Wir haben Ideen zu Produkten, die es geben müsste, die es aber nicht gibt. Und dann kennen wir ganz viele Leute, die irgendwo da was beitragen können und die vernetzen wir bisher. Und das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung für so ein Netzwerk und auch für den Naturbaucampus. Das ist so die Initialzündung. Das Spannende ist, die Menschen arbeiten jetzt schon miteinander, bevor es das Gebäude eigentlich gibt. Folglich sind wir dort auf einem guten Weg, die Richtigen zueinander zu bringen. Das ist so die Kette der Initialzündung, wenn man so formulieren darf.
Ja, Koch, wie war es bei Ihnen, die Initialzündung?
Ja, bei mir die Initialzündung war halt eigentlich gewesen, ich bin halt, wie vorhin schon erwähnt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ich habe nicht allzu eine große Flächenstruktur oder relativ wenig Fläche. Und da haben alle anderen gesagt, ja Karl, das geht nicht, du brauchst das und das alles und also du brauchst mehr Fläche, sonst rechnet sich das alles nicht. Und da habe ich gesagt, nee, muss irgendwie anders gehen und dann guckst halt mal vom Tellerrand und dann musst da, schaust du halt, okay, wo kannst du was anderes machen oder wie macht man was anders. Und naja, also es war ein harter, steiniger Weg, und aber ich denke mal, ich habe da jetzt schon wenig Erfolg. Und ja, es macht einfach Spaß, dann einfach mal sagen, wie sagt man, wie so ein schöner Spruch, alle sagten, es geht nicht, da kam einer und wusste es nicht und hat es gemacht. So, und ja, einfach manchmal machen und auch mal harte Zeiten durchstehen. Das ist halt dann, also das Durchhaltevermögen haben oder das Durchhaltevermögen zu haben, das ja, ist manchmal nicht ganz einfach, aber ja, einfach tun und weiter.
Da machen wir es doch gleich mal konkret. Das ist ja immer so eine Frage. Wenn man hier in so einem Podcast sitzt, ne, man redet über den Erfolg, man hat Firmen, die, sag ich mal, gut im Geschäft sind. Aber am Ende des Tages, Sie reden ja auch vom steinigen Weg, Herr Koch, jetzt drehen wir es vielleicht mal andersrum. Was war aus Ihrer Sicht so bei Ihrer Unternehmung die größte Herausforderung und wie haben Sie die eigentlich bewältigt? Ne, das interessiert ja unsere Zuhörer.
Ja, was war die größte Herausforderung? Also das ist eigentlich jeden Tag sich selber zu motivieren manchmal. Also ich mache das ja gerne und aber wie gesagt, wenn du auf Arbeit gehst quasi als Angestellter, bist du ja quasi okay, wirst du entweder mit Geld motiviert oder es macht halt übel Spaß, mit deinen Leuten zusammenzuarbeiten. Aber man muss ja dann halt vor sich selber rum sagen, wofür machst du das? Und ja, also das ist, da gibt es jetzt kein einmaliges Ereignis. Es ist, ja.
Es läuft.
Es läuft, ja, einfach.
Sehr schön, dann vielleicht. Aus dem weit gefächerten Portfolio von Herrn Pfennig, was war aus Ihrer Sicht so die größte Herausforderung und wie haben Sie die gewuppt?
Ja, zum einen sicherlich das Thema, dass man als Ich-AG gestartet ist und gedacht hat, man macht als Handwerksbetrieb ein bisschen los, und was sich daraus entwickelt, ist am Ende eine komplett neue Tätigkeit. Das war so für mich persönlich die Herausforderung, wo man sich auch weiterentwickeln musste. Was immer wieder ein Thema ist, ist natürlich eine Finanzierung. Bei allen Geschäften, die man da macht und aufbaut, gerade Corona-Hilfen sind da vielleicht eine Hilfe, aber nicht wirklich auch eine Hilfe, um es mal vielleicht ein bisschen so anzudeuten. Das kann sicherlich jeder, der damit irgendwie Begegnung hatte, auch so bestätigen. Und das ist natürlich immer so ein Thema, eine Firma so am Wachsen zu halten, mit allen Erfordernissen, die da sind, und auch Liquidität vorzuhalten. Das ist eine Herausforderung, die war auf jeden Fall die größte und ist auch weiterhin die größte. Das ist eine, der wir uns permanent stellen müssen. Die Mitarbeiter im Boot zu halten, das haben wir, denke ich, ganz gut gekriegt. Da haben wir sehr viel gemacht. Also dort auch wirklich in Zeiten, wo Fachkräfte knapp sind, Signale zu setzen. Unsere Mitarbeitenden sagen von unserer Firma, ich habe das nicht gebracht, wir sind der attraktivste Arbeitgeber der Region. Das muss man erst mal hinbekommen. Wie gesagt, ist nicht mein Wording. Aber das fand ich ganz toll, wo das so war. Und das merkt man auch, das setzt sich durchs Team durch, dass die mitgestalten können, selber was tun können. Das ist eine Herausforderung, die wir auch eine große, die wir gut gemacht haben.
Ja, ich denke, bei uns ist es das Wetter. Ne? Also wir haben die letzten 3, 4, 5 Jahre mit Trockenheit zu kämpfen. Dadurch sind natürlich die Ernten nicht so wie erwartet, nicht so wie vorausgerechnet. Und das, denke ich, ist für uns, oder? Was sagst du? Ja, und natürlich die Preise, also die steigenden Preise in jeglichen Bereich. Ne? Sei es Benzin, wir fahren relativ weit auf Märkte. Eine Strecke zum Beispiel nach Halle 100 Kilometer, ne? da dem Dieselpreis immer bereit zu halten, und natürlich die Rohstoffpreise, die wachsenden.
Ja, vielleicht noch in dieser Runde, in dieser spannenden Runde, eine Abschlussfrage an alle. Meistens hat man ja als Unternehmer vielleicht auch so ein Lieblingsprodukt in seiner Palette. Herr, Frau Harzer, was mögen Sie am liebsten aus Ihrem Hofladen? Herr Pfennig, was ist Ihr persönlicher Renner in Ihrem Baustoffhandel? Und Herr Koch, was bauen Sie eigentlich am liebsten an?
Ja, bei mir ist es ganz einfach. Das ist unser Criollo. Das ist ein Frischkäse, den man auf den Grill legen kann, zu Tomaten, also gerade jetzt zur Tomatenzeit, super genießen kann, in Melonsalat rein. Das ist mein Renner.
Ja, gut. Bei uns ist es ja das, was eigentlich uns groß gemacht hat, die Zellulose-Dämmung. Das finde ich ein tolles Produkt, weil es halt einfach nachhaltig ist, weil es aus Zeitungspapier, aus dem recycelten Material besteht und dort verwendet werden kann. Ja, mal sehen, vielleicht wird es ja der Hanf noch.
Also bei mir ist es unter anderem auch der Hanf, aber da ich ja viele bunte, blühende Pflanzen vermehre, ist für mich jetzt gerade, die blüht jetzt gerade, die Kartäusernelke, wenn du raus aufs Feld fährst und du hast so lila Feld vor dir stehen, ist das ja für mich die größte Motivation eigentlich. Und das macht wirklich Spaß.
Sehr schön. Eine ganz tolle Abschlussrunde. Ja, viele innovative Informationen haben wir heute aus drei verschiedenen Bereichen gehört. Vielen Dank, möchte ich sagen, für dieses intensive und spannende Gespräch mit Ihnen. Es war wirklich toll, einen umfassenden Einblick in Ihre regionalen Unternehmen zu bekommen und zu erörtern, wie zukunftsweisend regionale Wertschöpfung ist. Ja, in der nächsten Folge werde ich mit meinen Gästen über Integration, also das Ankommen und Arbeiten im Landkreis sprechen. Das wird sehr interessant, darauf freue ich mich auch schon, sehr spannend. Wenn Sie weitere Informationen zum Landkreis Nordsachsen möchten, dann können Sie das unter www.landkreis-nordsachsen.de tun. Und ich sage, mein Name ist Carsten Graf, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Unerhört, der Nordsachsen-Podcast. Diese Maßnahmen wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Die Mitfinanzierung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erfolgt auf der Grundlage des vom Deutschen Bundestag beschlossenen Haushaltes.